3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir stimmen euch gemeinsam in den kommenden Wochen immer donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle in der NFL ein, denn die für uns geilste Zeit des Jahres ist in vollem Gange, NFL Playoffs. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
Hallo Kutsche. Es freut mich, dabei zu sein. Wunderbar. Das beste Football-Wochenende des Jahres für mich steht vor der Tür. Die Divisionals.
Schuan aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Schuan.
Moin, moin. Noch ganz müde vom letzten Wochenende. Komplett gerädert, aber hey, alles für die Fans und für die NFL.
Und Markus alias Grille vom Kicker ist auch dabei. Moin, Grille.
Moin, moin. Erstmal auch von mir natürlich nach Hamburg und Daddy hat mir das Servusler letzte Woche schon weggenommen, trotzdem noch von mir. Servus.
Geht immer. Mein Name ist Kutsche, ebenfalls aus der Footballerei. Hinter uns liegt das super Wildcard-Wochenende in der NFL. 6 Duelle, in denen sich, ich glaube, so kann man es formulieren, größtenteils der Favorit durchgesetzt hat. Jetzt am kommenden Samstag und Sonntag geht's weiter, und zwar mit den 4 Divisional Games. Die Tennessee Titans steigen erstmals ein, genau wie die Green Bay Packers. Und das Schöne ist, Grille ist großer Packers-Fan. Und ich bin gespannt, ob er jetzt in den kommenden Minuten vor Selbstbewusstsein strotzt oder eher skeptisch ist. Denn für die Packers war trotz großem Favoritenstatus in den letzten Jahren bereits vor Erreichen des Super Bowls Schluss. Deswegen kurzer Pulscheck, Grille. Alles noch im, Achtung Wortspiel, grünen Bereich?
Es ist tatsächlich schon eher im orangenen Bereich, muss ich sagen. Weil als gebürtiger Franke, bist du eh immer ein wenig skeptisch und wie du es schon angedeutet hast, die letzten Jahre waren trotz guten Abschneidens bis ins NFC-Finale, aber dann bekannter Ausgang. Deswegen bin ich schon ein bisschen zitterig unterwegs.
Die Taschentücher für dich habe ich auf jeden Fall schon bereitgelegt. Falls was ist, melde dich einfach, wir nehmen dich in den Arm. Bring dich hier durch, keine Sorge.
Danke.
Aber das wird schon, Grille, das wird. Ich habe ein gutes Gefühl für die Packers.
Grille, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Natürlich. Schon, du bist Cowboys-Fan, oder?
Hey, wollen wir nicht drüber reden.
Machen wir jetzt aber einmal kurz, Schuan, denn bevor wir in die Preview-Analyse der Divisional-Game-Duelle einsteigen, eine Frage an dich. Wie haben dir denn die Spiele in der Wildcard-Round letztes Wochenende gefallen? Was sind deine Learnings? Du bist ja schließlich auch Headcoach der Berlin Adler aus der German Football League. Wie fällt dein Resümee aus, wenn du jetzt einmal kurz zurückblickst aufs vergangene Wochenende?
Na, wir haben so ein paar Meilensteine gesehen. Das ist so das Übergeordnete. Das fand ich ganz gut. Ich habe ja viel gelesen jetzt die letzten Tage und habe mich damit auseinandergesetzt. Und was ganz, ganz geil war, dass die Bengals nach 31 Jahren endlich mal ihren Playoff-Fluch ablegen konnten. Also es gab so drei große Dinge. Dann wurden wir Zeugen, wie die Kansas City Chiefs Big Ben in die Rente geschickt haben mit einem Pfeil durchs Herz. Und dann hast du natürlich die Cowboys beobachten können, die einem Spielzug gegen alle Football-Logiken es geschafft haben, die Playoffs nicht zu verlängern für sich selber. Aber ansonsten Favoritensiege. Ich war sehr überrascht über die Höhe der Ergebnisse. Das war teilweise ein echtes Schaulaufen und Machtdemonstration in den einzelnen Spielen. Aber grundsätzlich sehr viel zu erwarten. Und sehr viele, also ein Favoritensturz an sich bis Dallas war so ein bisschen überraschend für mich, aber die 49ers sind eben auch ein klasse Team und zwar so ein bisschen so the odd man out in den Playoffs. Sie waren ja, glaube ich, 6. Seed und waren nicht wirklich, ja, über die ganze Saison sehr, sehr überzeugend, aber sie haben es geschafft. Das war für mich so die einzige Überraschung als Cowboy-Fan. Alle anderen Sachen waren klare Angelegenheiten. Aber wie gesagt, die drei Sachen waren ganz interessant und historisch.
Gut, dann würde ich sagen, volle Fahrt voraus in die Divisional Games. Wir wollen das Feld chronologisch nach den jeweiligen Kickoffs unserer Zeit aufrollen und beginne daher mit dem Duell der Cincinnati Bengals bei den Tennessee Titans. Kickoff dieses Spiels ist am Samstag 22.30 Uhr unserer Zeit. Die Bengals haben sich in der Wildcard-Round gegen die Raiders durchgesetzt. Die Titans, wie schon angesprochen, hatten als Number One Seed der AFC vergangenes Wochenende spielfrei, gelten daher auch als Favorit in diesem Spiel. Aber Detti, diese Diskussion haben wir ja immer in den Playoffs. Die Titans sind zwar ausgeruhter, die Bengals jedoch mehr im Rhythmus. Was für ein Matchup erwartet uns dort, deiner Meinung nach?
Naja, also die bengalischen Tiger haben mich ja letzte Woche nicht enttäuscht. Sie haben das getan, wovon man ausgehen konnte. Ich finde, sie haben sogar nicht so gut gespielt, wie sie es hätten tun können. Also für mich war das Spiel eigentlich relativ einseitig, aber die Bengals haben halt den Sack nicht zugemacht gegen Las Vegas. Und dann wurde es halt im Endeffekt nach hinten raus doch wieder sehr knapp mit einer Interception kurz vor Schluss direkt an der Goal-Line. Aber die Bengals haben ihren Fluch besiegt, wie du schon gesagt hast. Die Bengals haben 4 der letzten 5 Spiele gewonnen, haben also nichts mehr zu verlieren. Und das ist auch für mich so ein Argument, was für Cincinnati spricht. Auf der anderen Seite hast du die Titans. Die haben jetzt 3-mal in Folge die Playoffs erreicht. Das gab's nicht mehr seit der Zeit, als sie noch Houston Oilers hießen. Also das ist schon eine ganze Weile her. Schuhan, du wirst dich noch erinnern.
Ja.
Das war eine andere Zeit. Aber Mike Vrabel, du bist ja auch großer Fan, Schuhan, von ihm als Spieler gewesen und jetzt auch als Coach, gehe ich davon aus, weil er halt wahnsinnig viel Erfolg hat. Und bei den Titans, die sind für mich eigentlich so eine Überraschung des Jahres, muss ich sagen. Ich habe mit Günther Zapf vor ein paar Wochen gesprochen. Für ihn ist Mike Vrabel eigentlich ein Kandidat für Coach of the Year, weil er es halt geschafft hat ohne Derrick Henry. Und es gibt wahrscheinlich keinen Spieler, der eine Offense so prägt wie Derrick Henry, tatsächlich 6 Siege und 3 Niederlagen nur hinnehmen musste. Obwohl die Offense halt damit so ihr Centerpiece verloren hat. Und trotzdem haben sie es eben geschafft, als Number One Seed in der AFC in die Playoffs einzuziehen. Sind zu Hause eine Macht, haben 7 Spiele gewonnen, 2 verloren und hatten halt jetzt diese extra Bye-Week, die natürlich auch Derrick Henry geholfen hat, weil wenn sie letzte Woche schon gespielt hätten, dann weiß ich nicht, ne, dann wäre er ins kalte Wasser geschmissen worden, wird er jetzt auch. Und das wird natürlich entscheidend, wie sieht Derrick Henry aus und vor allem stellen die Titans ihre Offense jetzt wieder etwas um und gehen komplett auf Henry. Wie fit ist Julio Jones? Also für mich gibt es bei den Titans schon ein paar Fragezeichen, oder wie erwartest du die Titans-Grille?
Also ich bin da, erstmal muss ich dir komplett recht geben, dass natürlich, als Henry weggebrochen ist, absoluter Rush-Leader, das ja auch wochenlang noch gewesen, dann gab es ja immer die lustigen Posts mit 2-3 Spieltage schon vergangen seit Henrys aus und dann war er immer noch auf 1 und das ist absolut eigentlich unersetzbar, so ein Typ. Und trotzdem dann 6 Spiele gewonnen zu haben, das spricht irgendwie natürlich für Vrabel vor allem. Und irgendwie auch für Tannehill, der liefert solide sein Zeug ab, immer so im Schnitt über 200 Yards, läuft einmal selbst immer rein mit seinem Signature-Jordan-Move-Sprung in die Endzone danach. Und ja, ansonsten finde ich, verteilen sie es einfach gut. Im Run-Game nehmen sie Foreman und McNichols mit und 3 verschiedene Tight Ends, Pruitt, Firkser, also ich finde es einfach grundsolide verteilt in der Offense und deswegen stehen sie immer für ein paar Punkte und deswegen Fragezeichen gibt es auf jeden Fall, aber wenn Henry dann auch noch zurückkommt und Jones eben letzte Woche ja schon einen Touchdown gehabt, dann denke ich mir, haben die Bengals schon harte Aufgabe.
Wie siehst du das, Schuhan? Wenn du einen Spieler hast, der jetzt, glaube ich, 9 Wochen gefehlt hat und der so physisch ist und so viel von seiner Athletik lebt, wie würdest du A, als Coach, dann so einen Spieler behandeln? Gibst du dem sofort wieder 35 Carries? Was, glaube ich, bei Henry keine schlechte Idee wäre? Oder führst du ihn so ein bisschen langsam ein? Wie würdest du das machen?
Na, du hast jetzt natürlich eine Do-or-Die-Situation. Also du kannst natürlich auf Sparflamme mit Henry gehen, aber dann hast du kein Tomorrow, dann hast du kein Morgen. Also du musst dieses Spiel gewinnen und du hast mit Henry jemanden, der, witzigerweise Grille hat es gesagt, der war, glaube ich, über 900 Yards hat er gehabt, als er sich verletzt hat. Also der war schon wahnsinnig weit voraus. Es ist ein wahnsinnig produktiver Spieler und den musst du voll einsetzen. Also da gibt's kein Wenn und Aber. Und sie werden es eben mit Power-Laufspiel und mit einer knallharten Defense machen. Und um mal ein bisschen auszuholen, der Burrow bei den Bengals steht und fällt alles mit Burrow und Chase als Duo. Und Mixon ist okay, ist ein guter Spieler. Aber wir reden hier auch über die Number 2 Run Defense in der NFL, die Bengals sehen werden. Und das wird eben wahnsinnig schwer für die Bengals, da ein Run Game zu etablieren, wenn die Titans sich zeigen und nicht im Bus bleiben, bevor sie ins Stadion gehen. Aber wenn das so läuft, wie ich es mir vorstelle, wird alles bei Burrow sein. Der muss den Ball werfen, der sitzt dann hinten wie eine Ente und wird dann abgeschossen, weil der Pass Rush ist auch nicht. Also Simmons ist ein Monster, da ist ein Monster drinne. Und das ist das wird ganz, ganz schwer, weil das ist ein junger Mann, Burrow. Und der ist natürlich auch der Lonesome Cowboy, der macht es super. Der ist ja auch nicht, der zeigt auch keinerlei Angst. Aber ich habe Bedenken, dass das Laufspiel verpufft und dann müssen sie werfen. Vielleicht fallen sie auch noch ins Hintertreffen. Das ändert auch die Spielanlage. Und dann sitzt er da wie eine Ente hinten. Und dann wird's interessant. Dann muss man sehen, ob dann dieses explosive Spiel zu Chase und ihm funktioniert.
Mich würde es nicht überraschen, wenn T. Higgins statt Chase, weil die haben sich ja in der Saison eigentlich immer so ein bisschen abgewechselt. Also bevor Chase dann sein Monsterspiel gegen die Chiefs hatte, war da ein paar Wochen eigentlich relativ unauffällig. Und das waren dann so die T. Higgins-Wochen. Und Tyler Boyd hast du ja auch noch. Also ich sehe es wie du. Ich glaube nicht, dass das ein Joe Mixon-Spiel wird. Sie werden den Lauf versuchen, irgendwie nicht ganz aufzugeben. Aber gegen diese D-Line wird es schwer genug. Auf der anderen Seite hat Joe Burrow in den letzten 10 Vierteln eine 77% Completion Rate, 1.100 Passing Yards, 10 Passing Touchdowns, keine Interception. Also heißer als Burrow und die Pass Offense kann man eigentlich momentan nicht sein. Und ich bin gespannt, ob die Pass Defense der Titans mit Christian Fulton und Janoris Jenkins, den gibt's ja auch schon ein paar Jahre, ob das genug ist für dieses Wide Receiver Core der Bengals. Und auf der anderen Seite, ja bitte, Schuhan, Entschuldigung.
Da gibt's ja dann diesen alten Football-Spruch, dass die beste Pass-Coverage, die du haben kannst, ist der Pass-Rush. Also das geht ja Hand in Hand. Das heißt, du kannst ja beide Dinge nicht isolieren. Das heißt, wenn die Titans einen Pass-Rush auf Burrow hinkriegen, dann wird die Coverage auch ziemlich gut sein von den Titans. Also das ist ja der Witz dabei. Du kannst beides nicht wirklich trennen voneinander. Aber natürlich ist Burrows hot und das Posterchild im Moment für die Leute da drüben in der NFL. Und ja, das wird eine ganz enge Kiste.
Und sie haben ja, die Bengals haben ja letzte Woche, das muss man dann auch noch sagen, nur 2 Sacks kassiert gegen die Raiders, gegen den Pass Rush, gegen Max Crosby. Also da hat die O-Line eigentlich eine ganz gute Arbeit gemacht. Aber für mich wird's, wie du auch schon angedeutet hast, für mich wird ein bisschen auch die D-Line entscheiden, weil Cincinnati hat Riesenprobleme, Riesenverletzungssorgen in der D-Line, in der eigenen. Trey Hendrickson wird wieder fit sein, der beste Pass-Rusher, der hatte eine Gehirnerschütterung. Aber sowohl Mike Daniels als auch Larry Ogunjobi werden nicht spielen und ich bin gespannt, ob das gegen Henry dann schon wieder spielentscheidend sein kann.
Bevor wir gleich unsere Tipps abgeben, wie wir denn meinen, dass dieses Spiel ausgeht, würde ich noch einmal drauf rumreiten wollen, Schuhan. Wie gesagt, einleitend formuliert, wir spekulieren jedes Jahr, Bye Week. Ist das jetzt ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Du als Head Coach, deine Mannschaft hat ein Wochenende frei, kann zuschauen, was die Konkurrenz macht, kann zuschauen, wer der nächste Gegner wird. Gibt man denen dann nochmal ein paar Tage frei? Gibt man denen extra viel Filmmaterial mit, damit sie fokussiert bleiben? Also was haben die Titans jetzt in den vergangenen 2 Wochen gemacht?
Du hast 2 Aspekte bei der ganzen Sache. Du hast erstmal die längere Erholungsphase für die Spieler. Das ist Gold wert in den Playoffs. Also da kommen sicherlich einige Spieler zurück, die vielleicht im letzten Wochenende nicht hätten antreten können. Aber viel, viel, viel wichtiger ist, dass der Coaching-Staff, die bereiten sich ja auf alle Eventualitäten vor. Also in der letzten Woche haben die ja nicht rumgesessen und haben gewartet, wer wird denn unser Gegner und dann fangen wir an zu scouten, sondern die haben natürlich alle möglichen Gegner jetzt schon in der letzten, also die Woche davor auseinandergenommen. Das heißt, diese ganze Vorbereitungszeit, dieser Zeitdruck, der da ist, wenn du dann den nächsten Gegner vorbereitest, normalerweise fangen sie dann eben vielleicht Donnerstag der Woche davor oder Freitag der Woche davor an, in der NFL höchstwahrscheinlich schon ein bisschen früher mit ihren Runnern, die da rumhelfen, die Helferlein. Aber normalerweise so Donnerstag, Freitag konzentrierst du dich auf den nächsten Gegner. Jetzt haben sie eine ganze Woche, sie können einfach, dann nehmen sie eben zwei Gegner auseinander und überlegen sich Gameplans. Und das werden sie gemacht haben. Das heißt, der Zeitfaktor für die Preparation ist natürlich wahnsinnig wichtig. Plus eben das Gesundwerden der Spieler. Ich kann nicht immer wieder betonen, das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und es soll ja sich auch auszahlen, dass du ein Number One Seed bist. Also das ist ja auch, wird ja auch als Vorteil gesehen.
Dasselbe gilt logischerweise für die Packers. Über die sprechen wir später auch noch. Grille, du hast ein bisschen Pech, in Anführungszeichen, weil letzte Woche in Folge 1 dieses Podcasts hat es sich herauskristallisiert, dass der Kicker immer den ersten Tipp abgibt. Mario hatte das Glück letzte Woche, bei dir liegt es jetzt. Also hau mal raus. Bengals bei den Titans. Wie geht's deiner Meinung nach aus?
Ich bin irgendwie von der Tendenz irgendwie bei Coach Schur natürlich, dass die Titans durch ausgeruht sein und absolute Vorbereitung irgendwie das Ding ziehen werden. Einfach auch, weil die Bengals trotz ihrer brachialen Offense-Power mit Chase und Burrow einfach mich letzte Woche enttäuscht haben, diese Dinge fertig zu bringen. Nur Field Goals gemacht und wenn da wieder nur 2-3 Field Goals mal rausspringen und auf der anderen Seite aber die Touchdowns fliegen, deswegen gehe ich da für ein 27-17 für die Titans.
Schuan, was meinst du?
Ja, da ich werde sicherlich genau auf diesen selben Bandwagon raufspringen. Noch ein ganz anderer Faktor, den du genannt hast, Heimvorteil bei den Titans. Das ist natürlich auch riesig und ganz, ganz wichtig. Also ich sage 27-24 für die Titans in einem Spiel, wo eben die Kicker nicht eine große Rolle spielen werden.
So, Daddy, deine Meinung?
Ja, ich musste jetzt schmunzeln, weil ich mir für dieses Spiel, weil der Podcast heißt Icing the Kicker, dann nehme ich natürlich den spielentscheidenden Kicker zum 24-21. Evan McPherson, ein Fünftrunden-Rookie der Cincinnati Bengals, schafft die Sensation. Und die Bengals kommen noch eine Runde weiter. Warum? Weil ich das gerne so sehen würde. Das ist der einzige Grund. Das habe ich letzte Woche auch versucht, das so zu tun. Und mein Super Bowl-Tipp war Bills gegen Cowboys, Schuhan. Da sind 50% schon mal weggebrochen. Aber ich ziehe das jetzt so durch. Ich hätte gern Cincinnati noch eine Runde weiter und lass sie gewinnen. Knapp durch ein Field Goal in letzter Sekunde. Let's go.
Vielleicht wird er geeist vorher noch. Das wär, wie geil wäre das denn?
Wäre auf jeden Fall für uns Zuschauer wahrscheinlich ideal. Wir wünschen uns ja immer Spannung bis zur letzten Minute. Ich schließe mich eher Grille und Schuhan an. Ich glaube, dass die Titans gewinnen auch ungefährdet. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen immer schon mal unsere Playoff-Brackets auf Social Media gepostet. Da habe ich die Titans in den Super Bowl reiten lassen. Deswegen muss ich die Titans jetzt auch gewinnen lassen. Ich sage, sie gewinnen 30-20. Ich nehme mal runde Zahlen. Gut, wir haben drei weitere Spiele. Bevor wir in das nächste Duell einsteigen, möchte ich als Einleitung aber noch mal kurz auf das irre Spiel der 49ers am vergangenen Wochenende bei den Cowboys zurückblicken. Tut mir leid, Schuhan, du musst da durch, denn da war ja echt alles drin. Also totaler Wahnsinn. Und um an dieser Stelle kurz Werbung für unseren langjährigen Partner König Pilsener zu machen, da war ich echt froh, dass ich mich mit einem Köpi emotional immer mal wieder abkühlen konnte. Ging's dir auch so, Daddy?
Selbstverständlich, Kutsche. 49ers Dallas, ein Klassiker, ein Krimi. Und als Nebeneffekt herausgekommen ist dabei natürlich, Kutsche, eine erfrischende Kombi von Football und Bier. Was meinst du, wie oft ich zum Kühlschrank gelaufen bin, um mir ein kaltes Köpi zu holen? Absolutes Highlight bei dem Spiel war natürlich der Touchdown-Run von Deebo Samuel. Sensationell. Play-Design von Mike McDaniel, da ist Schuhan auch das Hörnchen geschwollen. Großartig und vielleicht bin ich aus Fantasy-Sicht ein bisschen befangen, weil Deebo halt einfach alles kann, aber ich liebe den Typen. Fertig.
Das spürt man, Daddy. Das spürt man auf jeden Fall, dass du sehr viel Liebe hast für Deebo Samuel. Nach George Kittle ist das dann aber schon der zweite San Francisco-Spieler, den du irgendwie verehrst. Was sagt denn unser 49ers-Hardcore-Fan Remo dazu? Ist das schon eifersüchtig?
Naja, also man kann ja Liebe auch verteilen und wenn zwei Menschen dieselbe Person lieben, dann ist das für die Person ja völlig in Ordnung und für uns auch. Alles gut, go Niners, Quest for Six. Ich bin da bei Remo und mit dem habe ich während des Spiels natürlich sozusagen virtuell angestoßen. Das geht ja auch.
Komm, das machen wir jetzt auch. Ein Hoch auf die NFL-Playoffs nochmal, ein Hoch auf König Pilsener. Danke, Köpi. Cham.
Jam.
Jam.
Ja, also, San Francisco, da bleiben wir dabei und da sind wir beim nächsten Duell, nämlich die 49ers müssen, Grille, bei deinen Green Bay Packers ran. Kickoff ist zu unserer Zeit von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr im berühmt-berüchtigten Lambeau Field bei wahrscheinlich wieder gefühlt minus 50 Grad. Die 49ers haben in der Wildcard-Runde, wir haben es gesagt, die Cowboys ausgeschaltet, die Packers, wir haben es auch schon gesagt, als Number One Seed der NFC hatten vergangenes Wochenende spielfrei, gelten so ähnlich wie die Titans gegen die Bengals als Favorit. Aber Markus, guck mal, jetzt habe ich dich schon Markus genannt. Grille.
Nein, nicht jetzt hat.
Markus Grille, zwei Identitäten. Mir geht's ähnlich. Ich kenne das auch. Mal sprechen mich Leute mit Alex an, mal mit Kutsche, aber wir sind darauf dressiert, dass wir auf beides hören. Eben. Als leidenschaftlicher Packers-Fan, hast du ein bisschen Bammel, dass die Packers eventuell nicht gleich auf Betriebstemperatur sind, weil es gibt ja auch eine Historie zwischen den 49ers und den Packers. Vor fast genau 2 Jahren gab es dieses Duell schon mal, damals im NFC Championship Game. Und das haben die 49ers gewonnen und sind anstelle der Packers in den Super Bowl eingezogen. Erinnerst du dich in diesen Tagen lieber nicht zurück, sondern guckst nur in die Zukunft?
Ich wollte es eigentlich vermeiden, mich daran erinnern zu müssen, musste mich aber dann daran erinnern, dann gleich nochmal, an Raheem Mostert gedacht, der uns damals wirklich vernichtet hat. Über 200 Yards gelaufen, also komplette Zerstörung. Sowas vergisst man nie mehr. Und man ist damals mit der gleichen Vorfreude reingegangen, wie jetzt eigentlich in das Wochenende. Geile Saison gespielt, geiles Team, geiler Trainer. Rodgers on fire, wie immer eigentlich. Und ja, jetzt müssen wir wieder gegen die 49ers spielen, die natürlich hier irgendwie brachial heiß nach Lambeau kommen werden und das Ding natürlich für sich ziehen wollen. Deswegen aufgeregt auf jeden Fall, aber auch guter Dinge trotzdem, weil es gibt viele, viele Pluspunkte.
Schuan, Detti, kann einer von euch Grille die Aufregung nehmen? Könnt ihr ihm gut zureden?
Naja gut, das ist, wenn man sich die erste Partie anguckt, die die beiden hatten, ich kann mich da ganz erinnern, dass es ein Last-Second-Field-Goal bedurfte der Packers, um dieses Spiel zu gewinnen, nach großer Führung in der ersten Hälfte. Also ich glaube, da die Packers müssen einfach wirklich 4 Quarters ein komplettes Spiel machen auf allen 3 Ebenen, Defense, Offense, Special Teams. Wenn sie das hinkriegen, dann werden auch die 49ers keine Chance haben. Die 49ers wiederum müssen ihr Laufspiel etablieren. Die sind ja sowieso ein Laufteam mit super Schemes, haben wir schon drüber gesprochen. Und die Defense der Green Bay Packers ist ja nicht die sattelfesteste Defense. Also das hat 2 gute Punkte. Wenn du den Ball läufst, frisst du die Uhr runter und Aaron Rodgers, der Goat Nummer 2, sitzt an der Seitenlinie und kann nichts machen. Und das war ja die Phase in dem Spiel, im ersten Spiel, wo sie eben das Spiel kontrolliert haben, sich rangearbeitet haben und Aaron Rodgers zuschauen musste. Und dann hat er aber noch einen Drive bekommen am Ende. Und wie er so ist, dann beendet er das mit einem Sieg. Aber die müssen durchspielen, die Packers. So ganz kann ich dir die Angst nicht wegnehmen, weil die, gebe ich dir recht, die 49ers sind hot im Moment und die haben auch so dieses, eins der letzten Seeds, Team of Destiny, man denkt sich ja sowas aus, ja, wir sind jetzt, mir macht Angst, wie Debo Samuel aus der Kabine kam und der Ghetto Blaster Halter lief neben ihm. Das ist schon echt cool und hat Swag und Swag ist gefährlich im Football. Ja, also das ist ja eine Ausstrahlung von Selbstvertrauen. Wir können das, wir haben keine Angst. Das ist immer gefährlich. Ja, und das ist da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber die andere Alternative oder die andere Sache, um dir ein bisschen zu helfen, ist und die 49ers müssen sich das auch merken. Green Bay ist nicht Dallas. Das ist ganz wichtig, dass sie sich das merken.
Das Fazit des Podcasts: Green Bay ist nicht Dallas. Und also ich würde dir auch die Angst gern nehmen. Also die Packers sind 8-0 zu Hause 2021. 5-1 gegen Playoff-Teams in der Saison gewesen, haben das erste Spiel gegen die 49ers immerhin gewonnen. Was wichtiger ist, zurück at practice, back at practice, Za'Darius Smith, ewig ausgefallen. Jair Alexander, der beste Cornerback, ewig ausgefallen, trainiert wieder. Bakhtiari, Left Tackle, wieder zurück. Valdez Scantling, eine Alternative in der Offense, damit du nicht nur neben Davante Adams Allen Lazard hast, der gut gespielt hat, aber MVS wird helfen. Randall Cobb ist zurück, auch der ein Puzzleteil, das das Spiel nicht entscheiden wird, aber es hilft. Und die 49ers werden eventuell ohne Nick Bosa spielen und auch Fred Warner, der halt vor allem in der Coverage als Linebacker sehr gut ist, ist auch angeschlagen, zumindest das. Rodgers ist der MVP, hat 37 Touchdowns, 4 Interceptions und keinen einzigen Turnover seit November. So, Grille, das muss reichen. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Einzige, was ich aus Sicht der 49ers neben dieser Playoff-Geschichte in den letzten Jahren sehe, und das reicht mir schon, um als 49ers-Fan irgendwie optimistisch zu sein. Das Spiel der Packers gegen die Browns, Weihnachten, also vor ein paar Wochen. Die Browns sind über die Packers drüber gelaufen und die Browns haben nur deshalb nicht gewonnen, weil A, sie vergessen haben, Nick Chubb einzusetzen und auf Baker Mayfield gesetzt haben. Und trotz 4 Picks von Baker Mayfield haben sie das Spiel knapp verloren mit 24-22. Also wenn die 49ers konsequenter sind als Cleveland und das Laufspiel ist, glaube ich, nicht schlechter als das der Browns, dann wird's hart. Und ich glaube, die 49ers sind jetzt nicht unbedingt ein Angstgegner, aber es sind, glaube ich, der Gegner, den sich die Packers-Fans und wahrscheinlich auch das Team am wenigsten gewünscht hat für die Runde. Oder, Grille?
Es ist halt auf jeden Fall, genau, es ist auf jeden Fall halt so, dass natürlich irgendwie der größte Punkt, der über dem Ganzen steht, ist auch Aaron Rodgers selbst, weil er natürlich 3-mal in den Playoffs jetzt schon gegen die 49ers verloren hat. Irgendwie sein Team damals im Draft hätte er ja eigentlich am liebsten zu den 49ers gewollt. Es ging dann nicht aus. So ist er dann nach Green Bay erst gekommen und seitdem verfolgt ihn irgendwie dieser Playoff-Fluch und den muss er einfach selbst endlich mal ablegen. Und Waffen dafür, hast du gesagt, es kommen so geile Spieler zurück. Jair Alexander, einer der besten Corner und gar noch nicht lange in der Liga. Da ist auf jeden Fall was zu machen, nur es kann halt sein, dass Jimmy G, wie damals vor 2 Jahren im NFC-Finale, nur 8-mal geworfen hat und nur 6 Pässe anbringt. Und deswegen, wenn sie nur übers Laufspiel gehen, dann, ja, schwierig.
Also, ja, du hast es schon richtig gesagt, Stichpunkt Jimmy G. Da, also die, ich glaube, ihr seid zu sehr, hängt ihr zu sehr an den Offense-Abteilungen der beiden Teams, als wenn es das der Unterschied sein wird. Wenn Green Bay den Lauf nicht stoppen kann von der 49ers und die machen das wie kein anderes Team von der Schemata her, dann wird Jimmy G nicht gezwungen werden, den Ball zu werfen. Dann werden die einfach den Ball laufen und wenn das wie bei Clevelands Fall, da gebe ich dir voll recht, wenn es da, wie es da war, dann wird Green Bay Probleme kriegen und dann kann das ein Shootout werden, dann kann das unangenehm werden. Wenn sie den Lauf stoppen können, die nicht sattelfeste Green Bay Defense, dann muss Jimmy G werfen. Und das ist dann auch eine gegen eine eher durchschnittliche Defense dann auch ja ein schwieriges Unterfangen mit ihm. Ja, wir schau zurück auf die letzte Interception gegen Dallas. Ja, also wir müssen nicht drüber reden. Da ich glaube, die Defense von Green Bay wird da ganz, ganz doll aufspielen müssen, das Laufspiel stoppen müssen. Aaron Rodgers wird abliefern. Machen wir uns nichts vor. Der Mann ist genial, besonders jetzt mit den Waffen, die noch zurückkommen. Macht dir da keinen Kopf. Der Angriff wird funktionieren. Es wird einfach nur ein Problem sein. Ja, besonders mit Bosa, mit einer Concussion raus und andere Leute, die, da wissen wir gar nicht, wie der Status ist und ob das dann auch wirklich alles, also die sind ja auch angedatscht, die 49ers in der Defense. Und von daher, ich mache mir da eher auf der Seite Green Bay Gedanken. Können sie diese Offense mit Kittle und all den anderen Waffen stoppen und Aaron Rodgers sozusagen aufs Feld bringen?
Du bist ja großer leidenschaftlicher Fan der Defense, Schuren, das wissen wir. Ich möchte trotzdem dir noch eine Frage stellen, offensemäßig. Aaron Rodgers, der Name ist ja immer wieder gefallen. Also eine Frage an dich als Coach. Wird die Figur sein dieses Spiels. Er hat uns ein bisschen genervt in der vergangenen Offseason, so ein bisschen damit kokettiert, naja, vielleicht verlasse ich die Packers auch, vielleicht auch nicht, jetzt hat er doch weitergemacht. Und der will ja unbedingt wahrscheinlich nochmal den Super Bowl gewinnen. Was macht man aus Coaches Sicht mit dem? Lässt man den einfach gewähren, verwalten? Lässt man den in Ruhe? Oder also viel beibringen kann man dem ja wahrscheinlich nichts mehr. Aber also wie muss Aaron Rodgers jetzt in diesen Tagen, der wahrscheinlich mit den Hufen scharrt, wie muss man mit dem umgehen?
Ja, schwierig. Also da redest du mit dem, der noch nie in der NFL war. Aber natürlich hast du so ein Überquarterback im Kader, der natürlich jetzt, wie du genau sagst, auch am Ende seiner Karriere ist, denke ich, da ist kein TB12. Von daher wird der sicherlich jetzt sozusagen so ein bisschen seine vorletzte Chance sehen. Du musst den natürlich fokussiert halten, aber nochmal, das ist kein Rookie, das ist jemand, der weiß in Big Games, der war auch schon im Super Bowl. Also das sind Leute, das ist jemand, der jetzt keine Special Behandlung braucht. Viel, viel wichtiger ist, dass Green Bay in der Offseason sich mal Gedanken macht, wie sie mit dem Mann kommunizieren, dass er einbezogen wird in Entscheidungsfindung, wie Draft, wie Free Agent Signings. Das Problem ist doch nicht zwischen LaFleur und ihm, sondern das Problem ist doch Management und ihm, dass so eine verdiente Persönlichkeit wie er, der beste Quarterback, einer der besten Quarterbacks in der NFL ist, dass der einfach nicht mit einbezogen wird. Da werden freaking two second year Quarterbacks einbezogen in Entscheidungen bei anderen Teams und er als Veteran wird nicht mal gefragt oder ihm wird was Falsches gesagt und dann was anderes gemacht. Also das ist für mich eher so der Knackpunkt. Ansonsten, wenn man es nicht macht, muss man aufpassen, dass er den Super Bowl nicht mit einer anderen.
Was halt, finde ich, bei Rodgers schon ein bisschen auf dem Spiel steht. Und deswegen ist es hochinteressant, auch aus Packers Sicht, was jetzt passieren wird gegen die 49ers und gerade eben gegen den Gegner, den man nicht gerne hat, glaube ich, an der Stelle. So ein bisschen diese Legacy von Aaron Rodgers in den Playoffs. Also er hat jetzt 11 Siege, 9 Niederlagen. Das ist von den Quarterbacks, die meisten Playoff-Siege in der NFL-Geschichte haben, die drittschlechteste Siegrate. Also das sind 55% seiner Playoff-Spiele hat er nur gewonnen. Schlechter waren nur Peyton Manning und Brett Favre. Obwohl er in den Playoffs 45 Touchdowns und 13 Interceptions nur geworfen hat. Dass Rodgers wenig Turnovers hat, ist klar, das ist bekannt. Aber mit so einer Statistik, so wenig Playoff-Spiele zu gewinnen und am Ende dann halt nur, Stand jetzt, einen Ring zu haben. Quarterbacks gewinnen oder verlieren die Spiele nicht zwingend. Aber ich finde, da steht schon einiges auf dem Spiel, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Packers halt Stand jetzt 2022, glaube ich, 40 Millionen über dem Cap-Space sind, also da die zweitschlechteste Ausgangsposition haben. Und da warnte Adams, Devondre Campbell, der so eine Überraschung war dieses Jahr, der Linebacker, den sie geholt haben, oder Rasul Douglas, der als Cornerback Jair Alexander ersetzt hat, den sie von der Straße geholt haben, der ist auch Free Agent und durch die Leistung in diesem Jahr sind solche Leute halt auch teurer. Deswegen bin ich auch gespannt, was Cap-mäßig dann nächstes Jahr passiert. Bei den Packers, für die Packers steht sehr viel auf dem Spiel, meines Erachtens.
Ja, aber was Statistiken natürlich nicht aussagen ist, und das ist ja diese Zeiten vorher, wo er in den Playoffs war, dass das eine Organisation war, für die waren Free Agent Pestkranke. Die haben einfach diese Mannschaft nicht verstärkt auf dem Free Agent Markt über Jahre. Das war fast eine philosophische Frage. Die haben eben über die Draft probiert. Die haben eben wir erinnern uns immer wieder daran, wie Aaron Rodgers nach einem Wide Receiver gejammert hat, auch in Public gegangen ist, in die Medien. Und das wurde einfach ignoriert und das wurde einfach die Mannschaft nicht punktuell verstärkt. Und dann trotzdem in die Playoffs kommen und dann steht dieser Rekord, den du genannt hast, diesen Sieg-Niederlage-Rekord, in einem ganz anderen Licht. Wir reden hier über jemanden, der ist mit einem Messer zu einem Bazooka-Kampf gegangen oder AK-47-Kampf. Ja, das ist also für mich jemand, der hat da das Beste draus gemacht, was man machen kann, weil der wurde fast am langen Finger verhungert lassen.
Was ich dazu ja noch sagen wollte, ist, das hat ja auch EQ im Interview mit The Zone angesprochen, dass also Equanimeous St. Brown, dass einfach das Team, was Daddy auch gerade schon gesagt hat, nächstes Jahr so nicht mehr zusammen sein wird. Und da ist Rasul Douglas eben ein gutes Beispiel mit 5 Interceptions. Und das ist aber auch vielleicht in Rodgers sein Vorteil, dass eben er nicht wie in so vielen letzten Jahren alleine dasteht mit nur 2-3 Waffen, sondern er hat in der ganzen Offense Waffen. Wir haben ja auch gar noch nicht über AJ Dillon gesprochen, der einfach für kurze Yards, um auch mal die Uhr zu kontrollieren und trotzdem immer zu einem neuen First Down zu kommen. Das ist einfach so wichtig, auch in seiner Defense. Überall sind da Waffen da und dieses Team hat jetzt einfach die Chance dafür, alles von damals irgendwie mal vergessen zu lassen. Und da ganz kurz noch, in den Playoffs ist die Bilanz in den letzten 18 Jahren, glaube ich, 6-6, also 6 Siege, 6 Niederlagen daheim at Lambeau alles. Also die Heimspiele. Und da muss jetzt einfach mal alles gezogen werden und da ist jetzt die größte Chance dafür.
Wir wünschen es dir sehr, Grille, wirklich. Und um dir vielleicht noch eine kleine Brücke zu schlagen und das Wetter nochmal zu thematisieren, also die 49ers aus dem Sunshine State kommen in die Frozen Tundra, das spielt sicherlich auch nochmal eine Rolle. Also von daher, wir sind bei den Tipps. Hau raus, Grille.
Ja, am Ende habe ich ja mein Statement positiv aufgehört, deswegen kann ich nichts anders sagen als, ja, 35 Punkte werden es auf jeden Fall bei den Packers. Und von den 49ers kommt schon ein bisschen was. Ich bin aber nur bei 23, sagen wir mal. 35, 23. Go Pack, go.
Schuhan hat sich schon auf die Ellenbogen gelehnt. Ich bin gespannt, was jetzt...
Na, da kommt keine Überraschung. Packers 31, 49ers 21.
Daddy? Ich habe die Tipps mir vor der Sendung zusammengeschrieben und war dann selber ein bisschen erschrocken. Ich habe eigentlich nur Upset Alert, einen nach dem anderen. Ich lasse die 49ers gewinnen. Tut mir leid, Grille. Aber die Frozen Tundra ist ihnen nämlich völlig wurscht, weil diese Offense travels well, hat, glaube ich, irgendjemand gesagt. Sprich, laufen kann ich auch bei minus 10 Grad. Und ich sage 28-27 für San Francisco. Quest for Six.
Für also Remo. Entscheidet wieder ein Kicker bei dir.
Der verschießt aber diesmal.
Crosby. Über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ach du Grüne.
Natürlich.
Schwache Saison.
Remo gefällt das, Daddy. Ich schließe mich wieder Schuhan und Grille an. Ich bin auch Team Packers, weil ich sie nämlich auch in den Super Bowl habe wandern lassen gegen die Titans. Deswegen, ich, keine Ahnung. Ich glaube, es wird kein hohes Ergebnis. Ich sage 27-19 für die Packers.
Übrigens, ein Shoutout an Kutsche an dieser Stelle, weil selber wird das sicher nicht tun. Er war der Einzige, der alle Tipps letzte Woche richtig hatte. Er hat auch die 49ers bei den Cowboys gewinnen lassen. Also, wenn jemand Ahnung hat, dann Kutsche. Und deswegen gehe ich im Zweifel dann mit seinen Tipps und nicht mit meinen.
Falls wir diesen Podcast über die Playoffs hinaus fortsetzen, würde ich mich übrigens dafür stark machen. Wir sehen uns ja hier parallel bei Zoom, dass wir dann auch das mit Bildübertragung machen, weil bei Detti freue ich mich schon die ganze Zeit über seinen Wäscheständer im Hintergrund. Bei Schuhan freue ich mich sehr über diese Lampe mit den Fransen. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, sehr antik. Nur Grille
sehe ich. Die Fransen sind Weltklasse.
Bei Grille sehe ich eigentlich nur das Mikro und so ein bisschen die Augen. Müssen wir mal machen. Das ist großes Kino, Jungs. So, die Halbzeit. Ja?
Ich habe alles Gefährliche aus dem Bild hervorgeräumt, dass hier gar keine Interpretationsspielraum da ist.
Weil du ein Fuchs bist.
Ey, wer was zu verheimlichen hat, der muss es verstecken.
Den Samstag haben wir abgehakt. Jetzt blicken wir auf den Sonntag voraus. Um 21 Uhr unserer Zeit empfängt Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers die LA Rams. Tom Bradys Traum vom 8. Super Bowl-Ring lebt weiter. Gestern habe ich was Irres gesehen. Und zwar ist Brady älter als alle Head Coaches der sich auch in den Playoffs befindlichen NFC-Teams. Also der Rams, der 49ers und Packers. Also das ist ja auch irgendwie irre, finde ich. Tampa, wir haben kurz drüber gesprochen, in der Wildcard-Round die Philadelphia Eagles in die Schranken gewiesen, die Rams, Division-Rivale Arizona Cardinals, die Grenzen aufgezeigt. Schuhan, da treffen zwei absolute Star-Ensembles aufeinander. Was sind für dich, für beide Teams, die Schlüssel zum Erfolg?
Na gut, ich bin ein Oldschool-Coach und für mich ist immer ganz, ganz wichtig, gerade in den Playoffs, dass das Laufspiel etabliert wird. Und einer, der davon am meisten profitieren kann, ist Brady. Der muss eben probieren, dass er diesen Monster-Pass-Rush, und ich nenne euch da einfach mal ein paar Namen, Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller, also das sind ja über 100, weiß ich wie viele Sacks in der Karriere, die dir da sich aufgehäuft haben. Und diese Jäger musst du dir vom Hals halten. Und das kannst du im Football nur, wenn du eben auch mit Laufspiel agierst, wenn du mit daraus dann Play-Action machst, also angetäuschten Lauf, dann daraus wirfst. Du musst einfach variabel sein, sonst gibt ein Spruch im Football, sonst pinnen die ihre Ears zurück, also die nageln sich die Ohren hinten ran und dann geht's ab, dann kommen die einfach die Straße runter und überfahren dich. Und Brady ist nicht der mobilste Quarterback, der braucht das Passspiel, um zu überleben. Das ist natürlich gegen diese Defense unheimlich schwer, weil die sehr, sehr dominant sind up front. Ich mache mir wahnsinnig Gedanken bei Tampa Bay über die Verletzung von Tristan Wirf, das ist einer ihrer besten Offensive-Line-Spieler, der sich am Knöchel High Ankle Sprain hatte. Das ist eigentlich eine Sache von mehreren Wochen. Ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt spielen kann und wenn ja, in was für einer Verfassung und wie lange er spielen kann. Und mir wird eben Angst und Bange, wenn dann ein Aaron Donald davor steht. Und wir haben es ja schon einen Geschmack davon bekommen, weil einer der 4 Sacks letzte Woche war über Tristan Wirf, der verletzt nochmal aufs Feld ging und dann gar keinen Widerstand leisten konnte gegen einen Bull Rush. Letztes Jahr von einem Eagle Defender. Und wir reden hier nicht über die Philadelphia Eagles Defense, wir reden hier über die Defense der LA Rams. Ja, und das ist ein Ensemble. Die sind gekauft worden, um zu gewinnen und den Super Bowl nach Hause zu bringen. Und das werden sie sich eben da, ja, nicht von einem Tom Brady eindimensional, der da sitzt und nur wirft, wegnehmen lassen. Sie müssen den Lauf etablieren. Das ist Number One. Und dann hat er auch eine Chance. Der wird sein Passspiel aufziehen mit Gronkowski und Evans. Der ist super mit dem Kurzpassspiel. Keiner wirft den Ball so schnell weg wie er. Das sind so die Dinge, die ihm helfen werden. langsames Bewegende, also lange Passing Plays mit deep in der Pocket wird er sich leisten können. Quick Passing, Laufspiel, methodisch übers Feld arbeiten, das ist sozusagen der Schlüssel für die Tampa Bay Buccaneers.
Ich bin mir bei den Bucks irgendwie nicht so ganz sicher, was ich momentan von ihnen halten soll. Also sie haben, glaube ich, keine Ahnung, 9 von 10 Spielen gewonnen. Also man kann schon sagen, dass sie einen Lauf haben in der letzten Zeit. Aber das Spiel gegen Philly war halt so von der ersten Sekunde dermaßen einseitig. Und es, die Eagles waren einfach kein Gegner für die Bucks. Die kamen nicht zu spielen und sich zu wehren, sondern sie haben sich ergeben relativ früh. Wir haben ja letzte Woche auch gesprochen über dieses Spiel, logischerweise, haben gesagt, okay, mit Mario, dem Eagles-Fan, der gesagt hat, und da war ich bei ihm, wenn du dieses Run-Game der besten Run-Offense, das waren ja die Eagles, wenn du das durchziehen kannst und deine Stärke ausspielen kannst, dann hast du auch eine Chance gegen Tampa, weil die eben in den Wochen davor gegen den Lauf gar nicht mehr so dominant waren, wie man es eigentlich von ihnen gewohnt war. Das Ergebnis waren dann natürlich insgesamt, glaube ich, 9 Carries durch Running Backs von den Eagles. Also da kam halt einfach gar nichts. Und die Rams sind kein Run-Team per se, aber sie haben halt letzte Woche 140 Rush-Yards mit Sony Michel und Cam Akers aufgelegt. Und Cam Akers, der halt ein halbes Jahr nach so einer Achillessehnenzerfetzung genauso gut aussieht wie vorher. Manche haben gesagt, er sah noch besser aus als vorher. Wie das geht, weiß ich nicht. Es gab da so eine neue Operationsmethode, die jetzt, glaube ich, im Profisport Usus sein wird, wenn man sieht, wie Cam Akers, wie schnell das bei ihm ging. Aber was ich sagen will, die Rams könnten, wenn sie wollen, auch dieses Run-Game durchdrücken. Und das war letzte Woche der Schlüssel, weil so hast du Matthew Stafford nie in die Situation gebracht. Er war selten unter Druck und er musste auch nie dieses Risiko gehen, was dann oftmals, ich glaube, Schuhan, ihr nennt das immer Brain Fart of the Week, den hatte Stafford relativ oft in der Regular Season, dass er halt so einen gefühlten Hail Mary in 3 Leute reinwirft und das musste er letzte Woche halt so gar nicht tun gegen Arizona, weil das Spiel ähnlich einseitig lief wie das der Bucks. Also beide haben theoretisch einen Lauf, aber ich bin gespannt, welche Teams wir sehen. Und wenn wir beide on top ihrer Leistung sehen, dann könnte es ein grandioses Spiel werden. Und davon gehe ich natürlich aus, ist ja klar.
Daddy, ich bin da auch ganz bei dir. Das Spiel ist für mich irgendwie das aller heißeste, weil da kann ich überhaupt gar keine richtige Tendenz abgeben. Und es liegt vor allem auch an den Rams letzte Woche. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, wie sie die Cardinals vernichtet haben oder auch Murray aufgefressen haben. Also die Defense war so da, die haben sich in jedem Spielzug krass gepusht. Das ist dir, Coach Juan, bestimmt auch aufgefallen. Die waren einfach unfassbar heiß drauf, in jedem Spielzug sich krass abgefeiert als Team dagestanden. Und das bei dieser Star Power, wo man immer mal gedacht hat während der Saison, ja, vielleicht, wenn dann Odell Beckham dazukommen ist, vielleicht lässt er seine Allüren wieder raushängen. Gar nicht, jeder macht sein Ding, jeder hört auf den Trainer und deswegen ist auch alles mit eingebunden worden. Ich habe es mir ja auch nochmal notiert, dass wirklich Stafford und McVay, natürlich der Trainer in der Offense, jeden eingebaut hat. Also Odell selbst, Cooper Kupp war gar nicht der Riesenfaktor. Er hat natürlich trotzdem seine Top-Stats am Ende wieder aufgebaut, aber er war zwischenzeitlich auch mal gar nicht die Anspielstation, sondern dann ging es über Tyler Higbee und Van Jefferson. Und wenn sie das so durchbringen gegen die Bucks, die wirklich auch Probleme haben, Sander Ryan Jensen ist ja auch noch ausgefallen zwischendurch, da sehe ich schon wirklich Möglichkeiten, da die Offense der Bucks zu stoppen und selbst mit der Offense Punkte zu machen, dass da Brady wirklich ins Schwitzen kommt.
Ja, absolut. Und ich habe ja so ein bisschen den Luxus, dass einer meiner Zöglinge, das ist der Maximilian Pürcher, der ist aktuell im Kader der LA Rams. Und das ist ein alter Swarco Raider von uns. Der Junge hat es über das IPP-Programm geschafft. Und der sagt, dass die Mannschaft super drauf ist, dass das im Gegenteil keine Egos gibt, dass diese Mannschaft on a mission ist. Und das kommt von jemandem, der sitzt im Lockerroom. Das ist jetzt der Service für euch Hörer da draußen. Und aber nennen wir mal den Elefanten im Raum. Ja, das ist, ich glaube, welche Defense wird abliefern von beiden? Das wird der Faktor sein, weil beide Offense-Reihen sind starstruck, die sind riesig loaded und ich glaube, wer wird abliefern? Und Tampa sah eben gegen die Eagles super aus, aber da komme ich wieder zu meinem Spruch, die Philadelphia Eagles sind nicht die LA Rams, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube ganz, ganz doll daran, dass ich nenne euch 5 Gründe, warum die LA Rams diese Spiele gewinnen werden. Cooper Kupp, OBJ, Tyler Higbee, Van Jefferson und Cam Akers.
Ha! Ich bin gespannt, weil du Defense angesprochen hast und als Defensive Coach sozusagen dann natürlich sowieso die meiste Expertise hast. Was sagst du aus meiner Sicht, die Secondary der Rams? Du hast auf der einen Seite Jalen Ramsey und David Long, die Cornerbacks, das ist völlig okay. Du hast auf der Seite der Bucks, da hast du Mike Evans und natürlich Gronk, klar. Wenn wir Gronk sagen, müssen wir auf die Safeties kommen. Jordan Fuller, der war ja bei den Rams sogar der Playcaller in der Defense. Das hat jetzt ein Middle Linebacker übernommen, wo sie aber auch keine richtige Konstante haben bei den Rams. Eigentlich schon seit langem nicht. Da fehlt ihm meines Erachtens auch noch so ein Game Changer in der Mitte. Aber Jordan Fuller wird out sein. Und Taylor Rapp, der zweite Starter, kommt wahrscheinlich zurück. Aber ist das für dich entscheidend? Für mich ist so die Secondary der Rams gegen die Passing Offense der Buccaneers so ein ganz entscheidender Faktor in dem Spiel.
War ja auch ein Thema letzte Woche bei der Footballerei, bei unserem 19 Uhr Call montags immer, dass wir natürlich gesagt haben, die haben ja beide Starting Safety verloren, die Rams, in der Woche vom letzten Spiel. Das ist natürlich ein Super-GAU. Das ist natürlich unheimlich schwer zu kompensieren. Und ich glaube, die haben den Waddle gesigned. Also wie gesagt, es ist eine Super-GAU. Aber ist dir das aufgefallen? Also sie haben ja trotzdem abgeliefert. Sie sind ja trotzdem, das spricht ja auch für diese Mannschaft, dass sie ja in irgendeiner Form das kompensieren. Long hat ja einen Interception-Return-Touchdown gemacht. Da gibt's ja also viele, viele Faktoren. Ramsey ist sicherlich so ein Exot da draußen. Der wird sich um das größte Problem kümmern. Und der ist so ein bisschen so, ich hoffe, dass sie alle Lust haben. Aber nochmal, Max sagt, sie haben alle Lust. Und sie sind alle on a mission. Stafford ist on a mission. Also du hast auch immer Leute, die mit einem Chip on the shoulder spielen, sagen die Amerikaner. Also die spielen mit Baggage und sie wollen was beweisen. Und das macht eine Mannschaft immer gefährlich.
Also wenn die Rams in Super Bowl kommen, dann haben wir sozusagen Südtirol im Super Bowl. Das wäre natürlich. Das gab es noch nie, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen. Noch kurz Kutsche auf das Hinspiel. Es gab ja dieses Hinspiel zwischen beiden Teams sozusagen in Woche 3 schon. Das ist eine ganze Weile her. Das war ein Sensationsspiel, ich glaube 34-24 für die Rams in Los Angeles. Und das ist so ein Ding, was Matthew Stafford, der das erste Playoff-Spiel seiner Karriere gewonnen hat letzte Woche, seit 2009 in der Liga. Es ist Zeit geworden, würde ich sagen. Aber dieser Monkey off his back, den hat er jetzt auch. Das heißt, auch er kann theoretisch befreit aufspielen. Und in diesem Woche 3 Spiel gegen die Bucks hatte er über 340 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, musste nur einen Sack hinnehmen. Auf der anderen Seite, Brady hatte auch keine Probleme, den Ball zu bewegen in dem Spiel. Der hatte auch über 400 Yards, allerdings nur einen Touchdown. Und weil du Mike Evans angesprochen hast, da gab's dieses Matchup gegen Jalen Ramsey nicht durchgehend. Der hatte trotzdem 8 Catches für über 100 Yards. Allerdings halt noch mit Chris Godwin. Und der fehlt, genauso wie Antonio Brown logischerweise. Also ich glaube, die Rams können mehr Ressourcen auf Evans verschwenden. Und dann dürfen sie aber Gronk nicht vergessen. Das kommt natürlich dazu.
Zwei Sachen, das kann man an dieser Stelle, finde ich, einmal sagen. Ich finde es irgendwie erleichternd, dass Antonio Brown bislang nirgendwo wieder untergekommen ist. Das hatten wir ja alle befürchtet, dass der irgendwie dann schnell von irgendeinem Playoff-Team von der Straße geholt wird. Dem ist nicht so. Und Matthew Stafford, den du angesprochen hast, der ist ja großer Matthew Stafford-Fan, dem sei es wirklich gegönnt, dass er jetzt mal seinen ersten Playoff-Sieg eingefahren hat. Der war ja gefühlt verschenkt bei den Lions. Grille, wir sind bei den Tipps. Wird es einen zweiten Playoff-Sieg für Matthew Stafford geben?
Ich hab's ja schon anklingen lassen, ich bin irgendwie von der Tendenz her auf die Rams, auch wenn wir noch vergessen haben, dass zum Beispiel bei den Bucks natürlich auch hier Linebackers Shaquille Barrett und so wieder zurück sind, die zwischenzeitlich ja auch weg sind, Jason Pierre-Paul. Da muss ich die Offense um Stafford schon auch in Acht nehmen, deswegen glaube ich hier wirklich, ist es mein engster Tipp, ich bin hier bei einem knappen 24-21 für die Rams, aber es wird absolut spannend. Es wird auch nicht immer was rausgehen, weil auch beide Defenses abliefern werden, aber knappe Kiste, aber pro Rams.
Bei Grille, Schuhan, fliegt offenbar der Titelverteidiger und Tom Brady mit Tom Brady raus. Bei dir auch?
Ja, es fällt mir schwer, aber ich denke mal, es wird das Team, das hungriger ist. Also wir haben mit dem Buccaneers ein Team, been there, done that. Sie waren im Super Bowl, sie haben es abgeliefert. Einer der Quarterback, der Tom Brady, mittlerweile wie sich in doppelstelligen Super Bowl teilnahm, irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr reicht. Und dann kommt dieses junge, hungrige Team. Das wird an diesem Wochenende passieren. Da sind so viele Rams auf dem Feld, die was zu beweisen haben, die hungrig sind, die jetzt endlich wollen. Die ganze Organisation und Stadt will sie da rein haben. Big-Time-Investments in die Mannschaft gemacht wurden. Ich sage 31-28 für die Rams. Harte Kiste, eine Schlacht. Das Spiel wird das beste Spiel während des Wochenendes.
Jetzt müsstest du eigentlich für die Bucks tippen.
Ja,
ich wundere mich gerade schon.
Ich dachte, ich bin mit meinen Upsets alleine. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Upset wäre. Aber ich meine, gegen Tom Brady zu Hause zu tippen, ist per se schon ein Upset. Befürchte ich, der ist jetzt, glaube ich, insgesamt 21-4 zu Hause. Seine Bilanz in den Playoffs, in seiner Karriere. Ich sage 34-28 für die Rams. Warum? Weil ich das mir so wünsche. Weil ich will Matthew Stafford im NFC Championship Game in LA gegen die 49ers sehen, weil das Spiel vor 2 Wochen war halt auch Weltklasse und letztlich wird es Brady sein und ich hoffe, Kutsche, du tippst auf Brady, weil sonst werden wir böse Briefe von den Buccaneers-Fans bekommen, wohl auch zu Recht, weil Brady zu Hause zu unterschätzen, das ist nicht gut eigentlich.
Ja, bin ich tatsächlich mal standalone jetzt, weil ich tippe auf die Buccaneers, ich tippe auf Brady. Ich finde, man kann irgendwie die Situation bei den Cowboys und bei den Rams so ein bisschen vergleichen. Der Druck ist irgendwie hoch, die Erwartungen sind hoch, die Rams sind all in gegangen, haben sich da wirklich, wie schon angesprochen, ein Star-Ensemble zusammengewürfelt, zusammengestellt. Und ich glaube, letztlich, über die beiden Trainer haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Irgendwie Sean McVay gilt als Mastermind. Bruce Arians ist aber irgendwie ein Ticken älter, ist ein gestandener NFL-Coach. Ich glaube, da macht auch die Erfahrung dann letztlich den Unterschied. Deswegen tippe ich auf die Buccaneers. Allerdings glaube ich auch, dass es eine enge Kiste wird. 31-28 bin ich mal alleine. Ein Spiel, last but not least, haben wir noch, und zwar um 0.30 Uhr unserer Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag, das Duell der Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs. Die Bills haben in der Wildcard-Runde NFL-Seriensieger Patriots überrollt, vor allem Quarterback Josh Allen war überragend, der hatte mehr Touchdown-Pässe als Incompletions, ist deswegen vor kurzem auch wieder König der Woche der Footballerei geworden. Und nun kommt's zum Duell mit Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes, dem bestbezahlten Sportler unseres Planeten. Die Chiefs sind auch eine Runde weitergekommen am letzten Wochenende. Daddy, ein Duell der Giganten gefühlt aktuell. Allen gegen Mahomes. Wer hat deiner Meinung nach die besseren Mitspieler?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, wir haben gesagt, also Rams gegen Buccaneers wird ein großartiges Spiel, aber Bills gegen Chiefs, ich weiß nicht, ob das noch ein Ticken großartiger werden könnte. Ich sag mal so, also was spricht für die Buffalo Bills? Ich gehe davon aus, dass ihr mir viele Gründe dann auch nennen könnt, die für die Chiefs sprechen. Ich bin jetzt mal auf der Bills-Seite, weil die Bills sind mein Super Bowl-Tipp. Ich bin da, glaube ich, der Einzige in der Footballerei, der das so sieht. Aber sie haben mich nicht enttäuscht letzte Woche. Das gerade gegen New England, das war schon überraschend, wie dominant sie waren, finde ich. Josh Allen war letzte Woche der erste Spieler in der Geschichte der NFL mit 5 Passing-Touchdowns, 80% Completion Rate und über 50 Rushing Yards. Und er war der erste Spieler in der NFL-Playoff-Geschichte mit 300 Passing Yards, 5 Touchdowns und mehr als 60 Rushing Yards. Er war 10 von 10 bei Würfen über 10 Yards gegen die Patriots, hat dabei 238 Yards geschafft, 4 Touchdowns und ein perfektes Passer-Rating. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein perfektes Offensivspiel eines Quarterbacks oder eines ganzen Teams gesehen, wie bei den Bills letzte Woche gegen New England. So, die Offense erreicht im Schnitt in den letzten 6 Spielen 32 Punkte pro Spiel. Und dabei, und wir haben es letzte Woche angesprochen, Max und ich vor allem, wir haben gesagt, Devin Singletary, der ist in Fahrt und die Bills haben verstanden, dass du in den Playoffs nicht gewinnen kannst. Und das war letztes Jahr zum Beispiel das Problem, wenn du kein Laufspiel hast. Und sie haben in diesen letzten 6 Spielen 164 Rushing Yards im Schnitt pro Spiel gehabt. Singletary hatte so gut wie alle Running Back Snaps und ist eine ganz entscheidende Figur in dieser Offense. Und auf der anderen Seite des Balls bei Buffalo hast du eine Passing Defense, die in der Regular Season 12 Passing Touchdowns zugelassen hat. Das ist unfassbar. Ich glaube, die zweitbeste Defense liegt bei 17 und ist das einzige Team in der NFL, das nicht mehr als 3000 Passing Yards in der Regular Season 2021 kassiert hat. Also, und das ohne ihren besten Cornerback, Tre'Davious White. Also, ich sehe im Moment keine Schwäche bei diesen Bills, außer dass sie jetzt halt in Arrowhead spielen müssen gegen Patrick Mahomes. Aber es gab auch sozusagen ein Hinspiel in Woche 5 in Arrowhead. Da haben die Bills klar gewonnen mit 38-20. Letztes Jahr haben sie natürlich das AFC Championship Game in Kansas City verloren und wollen das jetzt natürlich ändern. Glaubt ihr, oder glaubst du, Grille, sag mal, ja. Glaubst du, die Bills haben eine Schwäche oder sind die Chiefs einfach zu stark und es ist eh egal?
Nee, also ich bin da wirklich bei dir, weil die Bills letzte Woche, ich saß da wirklich im Sofa drin, das hat sich angefühlt wie ein Blockbuster-Movie irgendwie, da ging alles raus, also der Gameplan hat funktioniert 100%, ich weiß nicht, was irgendwie nicht geklappt hat. 7 Touchdown-Drives gleich von Anfang an weg, da bist du weggezogen vom Allerfeinsten, wenn sie sowas nur hinbekommen, gegen die Chiefs annähernd so abzuliefern, dann denke ich, haben sie da einfach insgesamt das bessere Team. Weil die Chiefs, das ist, finde ich, immer schon die Geschichte der Chiefs, die können in 5 Minuten wirklich auch 3 Touchdowns machen, aber die haben immer mal wieder dünnere Phasen, schwächere Phasen. Das hat man gegen die Steelers auch am Anfang gesehen, da ging es in der Offense nicht, weil die Steelers-Defense da eben dagegen gefunkt hat. Und die, wenn die Bills-Defense das schafft und dann immer, wenn Josh Allen drauf ist und sein Ding da abzieht mit allen eingebundenen Offensivwaffen, und die machen dann eben auch mal selbst in 5 Minuten 21 Punkte, dann können die Bills da zwischenzeitlich wirklich wegmarschieren und die Defense den Vorsprung dann auch halten. Deswegen, also Bills annähernd, wenn sie 80% von letzter Woche hinkriegen, dann mega.
Ja, also man kann einem, es kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man die Bills und die Leistung von letzter Woche sieht. Also das war eine Demontage. Wir wurden ja Zeugen eines historischen Ereignisses, wie die Patriots da auseinandergenommen wurden. Übrigens, die 3 toughesten Niederlagen, die Bill Belichick in seiner Coaching-Karriere bei den Patriots erleiden musste, waren immer gegen die Bills. Also das ist so sein Nemesis, sein Kryptonit. Und wenn es dann mal nicht klappt gegen die Bills, dann hauen die auch immer darauf, wo es weh tut. Also das scheint dann so entweder gehst du komplett unter oder du gewinnst. Aber die Bills sind kompakt. Sie wirken für mich als das kompaktere Team, auch als das Team, wo alle Ebenen am besten arbeiten. Und ich habe natürlich immer ein besseres Gefühl, wenn eine Mannschaft auch von einer Defense getragen wird. Ja, weil Josh Allen ist natürlich ein generational Player, aber der ist natürlich alleine auf weiter Flur, wenn er nicht noch die Hilfe hätte der Defense. Vergesst nicht, Defense erobert auch Possessions. Das heißt, erobert mehr Möglichkeiten für den Quarterback zu scoren. Die Chiefs Defense hat sich auch wahnsinnig verbessert. Das ist kein Washover, das ist sicherlich auch eine super Unit. Mir hat aber die ganze Saison der Chiefs nicht so gefallen. Das war ein Up and Down, Mahomes war sehr risky am Anfang, hat eben auch, seine Stats waren komplett out of the norm, also nicht, was er normalerweise macht. Und dann jetzt hat er sich so ein bisschen eingefunden, das ist, da gebe ich Daddy recht, das kann, vielleicht ist das beste Spiel am Wochenende, weil vom Personal, vom Abliefern vom Level des Plays gibt's keine 2 andere Teams, die das können. Also Kansas City, wahnsinnig kreativ, trauen sich crazy Plays. Dafür lohnt sich schon, das Spiel sich anzuschauen. Die Bills sind eben für mich wie so ein Panzer. Das ist eine mega Defense. Dieser General da oben mit Josh Allen, der auch mal selber läuft, wo mir die Augenbrauen immer hochgehen, wie oft die auch Quarterback designed the Runs haben. Also das will der Headcoach, dass er da in den Haufen reinrennt. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Schreckmoment für mich. Aber die Bills wirken für mich kompakter und über die Saison, irgendwie ist das eben so ein subjektives Gefühl, wirken die irgendwie organisierter in ihren Dingen, die sie machen. Also das kann jetzt, kann man zustimmen oder nicht.
Letztlich, wenn wir nochmal auf dieses Spiel in Woche 5 zurückblicken, dann haben die Bills klar gewonnen in Kansas City, durchaus vergleichbar mit dem Duell jetzt, logischerweise, die gleichen Grundvoraussetzungen, aber Josh Allen hatte halt ein perfektes Spiel, keine Turnovers, über 300 Passing Yards, 3 Touchdowns und ist 11-mal, weil du es ansprichst, selbst gelaufen für nur 59 Yards, also da war jetzt kein so richtig langer dabei. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes hatte halt auch 270 Passing Yards, 2 Touchdowns, aber halt dann diese 3 Turnovers. Hatte auch 8 Rushes für 61 Yards. Also im Prinzip, und da sind wir uns, glaube ich, einig, die Offense der Chiefs kann auf jeden Fall mithalten mit der Offense der Bills. Und wenn sie, was was letzte Woche kein Problem war, wenn sie so starten würden mit Punt, Punt, Interception, Punt, Fumble, Touchdown, also Fumble, Return, Touchdown von TJ Watt gegen die Steelers, dann ist das Spiel gegen die Bills relativ schnell erledigt. Ich glaube aber nicht, dass sie so starten werden. Das ging halt gegen Pittsburgh, weil die Offense der Pittsburgh Steelers eine absolute Katastrophe war. Leider, was zu befürchten war und zu erwarten war, ist dann auch eingetreten. Ich persönlich bin gespannt, was Jerick McKinnon aus ein Fantasy-Zombie, würde ich ihn nennen, aus dem Grab gestiegen, völlig aus dem Nichts, war zwar im Kader der Chiefs, aber spielt auf einmal 80% der Snaps gegen die Steelers. Wird der jetzt auf einmal ein X-Faktor gegen die Bills? Ich weiß es nicht. Es ist egal, wenn die Chiefs als Running Back featuren. Die produzieren alle gefühlt außer ihr First-Round-Pick, Edwards-Helaire. Aber gut, das interessiert dann auch keinen mehr danach.
Schon eben haben wir über die Headcoaches nicht gesprochen. Lass uns das an dieser Stelle nochmal machen. Bei den Chiefs Andy Reid, der gefühlt alles schon erlebt hat in der NFL. Bei den Bills Sean McDermott, der jetzt sich noch nicht die ganz großen Spuren verdient hat. Sind da die Chiefs klar im Vorteil?
Also, wenn ich da antworten darf, aber auf alle Fälle ist Andy Reid natürlich sozusagen der Jedi bei den beiden. Der ist der natürlich diese Erfahrungswerte hat, der bei Philadelphia super abgeliefert hat als Head Coach. Der hat einen Track Record, der sehr, sehr lang ist. Und Andy Reid ist eine höchst respektable Person in der NFL-Kreisen. Erfahrung, Kreativität, auch dieses Gefühl, mich schreckt nichts. Also wenn du die Play-Selection siehst bei den Chiefs, da ist ja dann auch alles egal. Also die machen ja Highschool-Plays, die machen ja also Kram, wofür man sie bewundern muss, wenn man sich da wirklich in die Materie einschaut. Die Dinge habe ich das letzte Mal in der Highschool in Connecticut gesehen, in den 90ern. Ja, Wishbone und dann daraus so ein Pass oder Tim Tebow bei Florida Gators vor 20 Jahren. Ja, aber McDermott hat Pressure. McDermott ist aber auch ein klasse Coach. Und ich glaube schon, dass der Nummer eins, er hat die Patriots abgelöst, ja, als in seiner Conference da. Und er hat natürlich über die Jahre bewiesen, dass er ein Team zusammenstellen kann, was richtig stark ist. Der große Wurf fehlt, der muss jetzt passieren, wenn du in diese Elite-Truppe hochrutschen willst, in diesen elitären Kreis der Andy Reids, ja, der Bill Belichicks, dann musst du jetzt abliefern. Das ist die Pressure, die er hat. Und da unterscheiden die sich beide ganz extrem. Andy Reid hat natürlich halb so viel Pressure und Andy Reid hat es bewiesen. Andy Reid ist ein etablierter Coach, Marke Belichick, Marke, wen immer da gibt, Vince Lombardi, da kannst du weit ausholen. Der wird ein ganz großer. Auch in seiner Past-Coaching-Karriere wird er dafür geehrt werden. Ein McDermott ist noch lange nicht da. Und das ist jetzt seine Chance. Er hat das Team, das Buffalo-Team, da, vielleicht ist das so dominant wie dieses Team, was das letzte Mal in den 90ern viermal im Super Bowl hintereinander war. Jetzt ist es an ihn, jetzt zu finishen, was das Team damals in den 90ern viermal hintereinander in den Super Bowl reinkommen und dann das Spiel nicht gewinnen. Jetzt ist es an Sean McDermott, das zu ändern und diese Scharte auszuwetzen. Und das ist dieser Gorilla auf seinem Rücken, dieser Druck, dem er ausgesetzt ist. Und dann mal sehen, wie er darauf reagiert.
Amen. Finishen, gutes Wort. Grille, wie geht dieses Spiel deiner Meinung nach aus?
Um in der Sprache zu bleiben, wenn McDermott an der Padawan ist, dann ist es an der Zeit, dass der Padawan seinen Meister Jedi mal übertrumpft und deswegen Reid aussticht und mit seinen Buffalo Bills, ich gehe mal mit einem 34-24, also 10 Punkte Vorsprung, das ist am Ende, wenn sie das eben schaffen, ihre Dinge durchzukriegen, dann ziehen sie zwischenzeitlich weg, die Chiefs kommen jetzt vielleicht nochmal hin, aber 10 Punkte Vorsprung für den Bills, da bin ich dabei. Der Padawan steigt empor.
Ja, wie gesagt, ich habe das Problem oder das Spiel von allen Seiten beleuchtet. Ich glaube interessanterweise auch daran, dass die Bills das schaffen werden. Die werden mit 28-21 die Chiefs in die Schranken weisen. Aber natürlich muss da viel passieren. Und ich glaube aber an die Defense-Qualitäten eines McDermott, der ja ein Defense-Coach ist, von seiner philosophischen Ausrichtung. Und ich glaube, die Jungs können diese Firepower der Chiefs in Schach halten.
Ja, Kutsche, du wärst dann wieder Last Man Standing, wenn du mit den Chiefs gehst, weil ich gehe tatsächlich mit dem vierten Auswärtsteam und sage die Buffalo Bills. Wie gesagt, begründet habe ich es vorhin, was für mich ganz entscheidend ist eben auch diese Defense, vor allem diese Pass-Defense. Das selbst in diesen Niederlagen, die sie hatten, die Bills, zum Beispiel gegen die Colts, das war eine Klatsche, dass Jonathan Taylor über die Bills drüber gerannt, oder die Patriots in diesem ersten Spiel mit den Windböen, da sind sie über die Bills drüber gerannt. Aber gegen den Pass waren sie durchgehend gut, auch gegen Jacksonville. Sie haben gegen Jacksonville verloren, wir sollten das nicht vergessen, mit 6-3. Aber selbst da hat die Defense wenig zugelassen, das muss man sagen, da war die Offense das Problem. Ich glaube aber, dass die Offense einen Lauf hat. Bei den Chiefs muss man sagen, die haben 28 oder mehr Punkte in den letzten 6 Spielen erzielt. Deswegen sage ich 30-27. Sie werden es diesmal nicht schaffen. 30-27 für.
Ja, gut. Ihr wollt es so. Dann bin ich halt wieder standalone. Detti tippt auf 4 Auswärtssiege. Ich tippe auf 4 Heimsiege. Für mich machen das die Chiefs. Ich kann mir wirklich bei aller Liebe nicht vorstellen, dass die Bills schon wieder ein so perfektes Spiel abliefern, und sie müssten wahrscheinlich ein perfektes Spiel abliefern, um bei den Chiefs gegen Patrick Mahomes zu bestehen. Ich glaube, es wird eine ganz enge Kiste. Ich glaube, das wird das Spiel, was uns am Ende am meisten Spaß gemacht hat, und ich tippe auf ein 28-27 für die Chiefs, weil, und ich würde diesen Begriff jetzt auch einfach nochmal spielen wollen, weil die Chiefs am Ende den Bills-Kicker eisen. Da lacht ihr. Das hat mir eine Menge Freude gemacht, mit euch auf die kommenden 4 NFL-Playoff-Duelle zu schauen. Nächste Woche gibt es Folge 3 von Icing the Podcast. Da schauen wir dann auf die 2 Halbfinals sozusagen in der NFL. Die nennen sich Championship Games. Da wird dann Michael vom Kicker dabei sein, auch Packers-Fan. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon drauf, entweder mit Michael auf das NFC Championship Game mit den Packers zu schauen oder ihn zu fragen, ob er denn mittlerweile das erneut frühe Playoff aus der Packers verdaut hat. Ich schaue auf Grille. Grille, wir sind bei dir. Wir drücken dir die Daumen. Wirklich.
Also wenn Grille traurig ist, weil die Packers verlieren sollten, dann können wir ja doch unser Projekt angehen, oder? Diesen Filmpodcast. Schwerpunkt Filmmusik, HBO-Serie.
Das machen wir dann. Ja, genau.
Das können wir dann gleich im Anschluss machen eigentlich.
Dann Folge 1, dann irgendwie erstmal die Titanic-Musik, falls sie untergehen.
Nächste Woche dabei sind Detti und Schuan auch wieder. Michael, wie gesagt, vom Kicker ist dabei. Ich werde auch wieder dabei sein. Und bis dahin sei euch empfohlen, den sozialen Kanälen des Kickers zu folgen oder der Kicker-App. Dort findet ihr natürlich auch alle wichtigen Informationen rund um die NFL-Playoff-Duelle. Footballerei könnt ihr auch gerne folgen. Auch da sind wir jeden Tag rund um die Uhr aktiv auf Social Media. Jungs, ich bedanke mich. Danke, Detti. Danke, Schuan. Danke, Grille. Danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund.